Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Asta Travode im Studio. Schönen guten Abend. Wieder Rassismusvorfälle im Umfeld der Nationalmannschaft. Wie geht der DFB damit um vor dem Spiel morgen gegen die Niederlande? Wie geht's weiter im Richtungsstreit bei Fußball-Bundesligist Hannover 96 nach der Mitgliederversammlung heute? Und wie will es Vatikanstadt zu Olympischen Spielen schaffen? Das sind ein paar der Fragen, die wir in dieser Sendung heute beantworten, in der aber auch der Winter und der Radsport nicht zu kurz kommen werden. Nach dem sportlich enttäuschenden Jahr 2018 mit WM-Vorrunden aus und Nations League-Abstieg beginnt morgen für die deutsche Fußballnationalmannschaft eine neue Zeitrechnung. Bundestrainer Joachim Löw hat sein Team umgebaut, verjüngt. Jetzt wartet in Amsterdam gegen die Niederlande die erste große Reifeprüfung mit dem Start in die EM-Qualifikation. ARD-Reporterin Julia Metzner habe ich gefragt, wie denn die DFB-Elf eine erneute Blamage wie noch beim 0:3 vor gut 5 Monaten verhindern will.
Nicht mit den Gedanken an diese Niederlage, das haben uns gerade Toni Kroos und der Bundestrainer Joachim Löw verraten, sondern mit den positiveren Gedanken, und die entstammen des Rückspiels in der Nations League, als Deutschland 2:2 auf Schalke gegen die Niederlande spielte und Toni Kroos nochmal daran erinnert hat, dass die Deutschen das gegen starke Niederländer richtig gut gemacht hätten, bis man dann eben diese 2:0-Führung aus der Hand gegeben hat. Aber ich muss sagen, da stimme ich ihm zu. Allerdings, was mich ein bisschen kritischer auf das Spiel morgen gucken lässt, ist dieses Spiel gegen Serbien unter der Woche. Da gab es doch vor allem auch defensiv noch ein paar Defizite, und die müssen natürlich morgen ganz schnell ad acta gelegt werden, sonst gibt es nichts mit der großen Zuversicht.
Serge Gnabry sieht ja die DFB-Elf auf Augenhöhe mit Holland. Ist das eher der Mut der Verzweiflung oder eine gefährliche Selbstüberschätzung?
Selbstüberschätzung glaube ich nicht. Ich meine, Serge Gnabry, der spielt bislang eine tolle Saison beim FC Bayern. Das musste er als so ein junger Kerl auch mal machen, hat auch in der Nationalmannschaft zuletzt überzeugt. Und er spricht diese Zuversicht, wie sie auch heute wieder, wie gesagt, ein Kroos und auch ein Löw uns präsentiert haben. Er spricht sie nicht überheblich aus, sondern er sagt einfach, natürlich können wir auch kicken. Und wir sehen ja, was in Holland passiert ist. Die waren weder bei der EM noch bei der WM zuletzt. Wir sind in der Vorrunde bei der WM ausgeschieden. Ja, wir hatten ein Krisenjahr, aber wir haben, und da waren sie dann alle wieder bei diesem 2:2 gegen die Niederlande letztes Jahr, wir haben einen Aufschwung. Wir sind nicht alle komplett neu in dieser Nationalmannschaft, sondern wir können auch was. Und daran glauben sie wirklich. Und deswegen wollen sie eben ihre Lehren auch in diesem Spiel hier in Amsterdam, wo sie ja auch gegen fast 55.000 Zuschauer noch spielen, wollen sie ziehen, und die wollen sie erfolgreich ziehen.
Apropos Zuschauer, das DFB-Testspiel zuletzt gegen Serbien hat ja wegen rassistischer Beleidigungen gegen Sané und Gündogan für viel Aufsehen und nachgehend auch für Ermittlungen gesorgt. Wie wird dieses Thema jetzt von den Spielern untereinander, aber auch beim DFB behandelt?
Also sehr offen und sehr offensiv vor allem. Also das hat mich wirklich beeindruckt, dass da mehr als wie oft ja nur so Floskeln, wir stehen für Integration, dabei rauskamen. Also am beeindruckendsten fand ich tatsächlich auch Leon Goretzka, der sich als unheimlich abgeklärten und intelligenten jungen Mann dort geoutet hat, der ja gesagt hat, dass ihn das unglaublich bewegt habe, dieses Video sich anzugucken, und dass man mit aller Entschiedenheit alle zusammen sich dagegen stellen soll, und dass er es schade fände, dass eben so wenige waren, aber dass er hofft, dass alle gemeinsam, und damit hat er sich eingeschlossen und die Mannschaftskollegen, aus so etwas lernen. Und das war schon deutlich mehr als, wie gesagt, diese üblichen Floskeln, der DFB steht für Integration. Er hat auch noch gesagt, Integration ist für uns kein Ziel, wir leben sie. Ja, das tut der DFB, das tut er mit jedem Spieler, der dort auf dem Platz steht. Und ich glaube, das ist in der Mannschaft tatsächlich angekommen, dass es mehr als nur ein Werbeslogan ist.
Haben sich Leroy Sané und Ilkay Gündogan selbst dazu auch positioniert oder geäußert?
Nee, bislang noch nicht. Und ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist, weil ich glaube, dass jeder Spieler mit einem Migrationshintergrund das mal erlebt hat. Serge Gnabry hat das zum Beispiel getan. Der hat sich geäußert und hat gesagt, ihm ist Gott sei Dank bislang noch nichts Schwerwiegendes widerfahren. Aber er findet das, Zitat, zum Kotzen, was da passiert ist. Sie haben alle miteinander gesprochen, aber Sané und Gündogan haben sich da mal zurückgehalten. Und ich glaube, wir sind uns da alle einig. Was sollen Sie dazu sagen? Wir sind uns alle einig, dass das so nicht geht. Und toll, wie die Mannschaft reagiert hat, finde ich.
Sagt Julia Metzner, die ARD-Reporterin, begleitet aktuell das DFB-Team auch morgen beim EM-Qualifikationsspiel. Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat das zweite Spiel der entscheidenden EM-Qualifikationsrunde mit 0:1 gegen Norwegen verloren und muss nun um das EM-Ticket bangen. Die Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier, die erste Partie dank eines Last-Minute-Treffers noch mit 2:1 gegen Gastgeber Kroatien gewonnen hatte, ist jetzt auf Pannenhilfe angewiesen. Aus eigener Kraft kann die DFB-Auswahl es nicht mehr schaffen. In der europäischen Fußballfamilie hängt der Haussegen so richtig schief. Weil der FC Bayern München und Real Madrid aus der Reihe tanzen, gerade erst hatten sich die UEFA und die europäische Clubvereinigung ECA gegen das FIFA-Projekt Club-WM ausgesprochen. Da tanzen die Münchner und Madrilenen eben aus der Reihe, bejubeln das Projekt von FIFA-Präsident Infantino, ab 2021 24 Teams um die Club-WM kicken zu lassen. Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Welches doppelte Spiel wird denn jetzt da gespielt?
Ja, ich denke, es hat selten mal eine Gelegenheit in der großen Fußballpolitik gegeben, bei der man so ein doppeltes Spiel besser hat erkennen können als aktuell. Da ist die Tinte der europäischen Clubs unter einem scharfen Protestbrief gegen Infantinos trübe Geschäftspolitik, vor allem aber gegen dessen neuestes Geldprojekt, eine reformierte Club-WM, noch nicht trocken. Schon konterkarieren die Spitzenvertreter von Bayern und Real den Kurs der bis dahin geschlossen agierenden Europäer, das muss man sehen. Und doppelbödiger könnte dieses Spiel kaum sein, denn sogar den besagten Brandbrief an Infantino, den hatten die Vertreter von Bayern und Real auch unterschrieben. Ich denke also, im Fall dieser beiden Clubs macht das geflügelte Wort richtig Sinn, nachdem eine Unterschrift das Papier nicht wert ist, auf dem sie steht. Ganz klar ist, um die Solidarität mit Europas Fußballinstitutionen kann es diesen beiden Großclubs dabei nicht gegangen sein. Die gemeinsame Linie haben sie verlassen. Bleibt also für mich nur der Schluss, dass es hier wieder mal um das Einzige geht, das im Profibusiness eine Rolle spielt, um Geld. Das scheinen sich die Münchner und die Madrilenen von Infantinos Club-WM zu versprechen, obwohl das Projekt kein sportlicher Erfolg zu werden verspricht. Die Befürchtung, die nun viele in Europa haben und die ich teilen würde, ist natürlich die, dass es Infantino mit seiner Hinterzimmerpolitik geschafft hat, zumindest diese beiden Clubs für seine Finanzprojekte zu begeistern.
Wie passt das zu dem anderen Projekt Super League, das im Herbst 2018 ja schon mal in den Schlagzeilen war, dann dementiert wurde, jetzt wieder offenbar spruchreif wird und wonach 11 Großclubs die Abspaltung vom organisierten Fußballbetrieb anstreben?
Ja, das ist nun ein Punkt, der UEFA und der ECA, also der Clubvereinigung, besondere Sorgen macht. Letzten Herbst war plötzlich ein Dossier für so eine neue Luxusliga der europäischen Eliteclubs aufgetaucht. Diese Papiere sind an Real Madrid ergangen und wurden von einer Madrid-ansässigen Beratungsagentur verfasst. Also die Wurzel dieses Geldschneider-Vorstoßes liegt klar erkennbar in Spanien. Alle in dem Dossier aufgeführten Top-Vereine haben da ganz schnell dementiert, da mitzumachen oder überhaupt was davon zu wissen, von diesen Plänen. Und das ist weitgehend auch nachvollziehbar, weil es außer diesem Dossier keinerlei Hinweise auf Aktivitäten rund um eine neue Super League gegeben hatte. Außerdem ist es so, dass nur 2 Wochen nach Auftauchen der Papiere die UEFA und die ECA dann den laufenden Champions League-Vertrag bis 2024 verlängert haben. Also das sieht so aus, als habe da im Hintergrund ein Aufstand von offenbar nur ganz wenigen Clubs stattgefunden, die da irgendwelche stillen Besprechungen zum Thema abgehalten haben. Aber das Eklatante ist jetzt auch, dass diese Spur wieder zu zwei bestimmten Clubs führt. Da ist zum einen wieder Real Madrid und zum anderen der FC Bayern. Die Münchner haben eingeräumt, dass sie Anfang Oktober nach Madrid gereist sind im vergangenen Jahr. Sie sagen, seien dort von den Real-Bossen nach ihrer Meinung zu einer Super League gefragt worden. Sie hätten geantwortet, das sei in Deutschland nicht möglich und damit sei die Sache erledigt gewesen. Aber da bleiben natürlich viele Fragen offen. Es ist vorsichtig formuliert, ist sicher nicht branchenüblich, dass man ein solches Milliardenprojekt so ganz en passant bespricht. Es ging es um das Wetter für die nächsten paar Tage. Und interessanter noch ist die Frage, warum die Bayern, wie sie selbst zugeben, Anfang Oktober in Madrid über eine Super League mal gesprochen haben. Da sie dann aber Anfang November, als das Dossier aufgetaucht ist, in einem Pressestatement behauptet haben, ihnen seien neuerliche Pläne für so ein Thema weder bekannt, noch hätten sie an irgendwelchen Verhandlungen dazu teilgenommen.
Ja, es zeigt sich ganz offenbar, dass die Mächtigen da ein, ja, sagen wir mal, verstecktes, um nicht zu sagen linkes Spiel hinterm Rücken der anderen spielen. Wird es langsam Zeit, dass sich da die Landschaft mal ändert?
Das wird Zeit. Die FIFA macht es gewissermaßen vor. Dort boxen seit jeher die Potentaten, also Autokratentypen wie Infantino, mit einem gewissen Zynismus ihre Projekte über die Mehrheitsstimmenpakete der zahllosen Zwergstaaten und Tropeninseln durch, die es in der Fußballwelt gibt, also über die oft winzigen oder auch bettelarmen Länder, die keinen echten Spielbetrieb haben, aber Dollarmillionen aus den FIFA-Fördertöpfen kassieren. Die stimmen sozusagen blind für den FIFA-Boss ab. Auch deswegen kriegt er alles durch. In Europa lief es bisher andersrum. Dort hatten die Großclubs das Sagen. Sie haben ihre Macht immer weiter ausgebaut. Beide Entwicklungen sind nicht gut. Deshalb wird es in Europa jetzt Zeit, dass diese elitären Netzwerke, die nach alter Gutsherrenart funktionieren, also man trifft sich diskret und dealt unter Freunden was aus, dass diese elitären Netzwerke zurückgeschnitten werden. Denn auch im europäischen Clubfußball gilt, die 10, 12 Besten allein werden nicht viel verdienen können, wenn es die hunderte andere nicht gibt, die mit im Bewerb stehen.
Europas Fußball droht eine Zerreißprobe, schätzt Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung ein. Das nächste Kapitel öffnet sich dann bestimmt schon nächsten Dienstag. Dann trifft sich die EK, die Europäische Clubvereinigung, nämlich erneut. Wir bleiben dran. Danke. Wie und auch mit wem geht's weiter beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96? Die heutige Mitgliederversammlung beim Tabellen 17. ist die letzte für Martin Kind als Präsident des eingetragenen Vereins. Der Unternehmer will zukünftig nur noch Geschäftsführer der ausgegliederten Profifußballgesellschaft sein. Doch bevor es um die Zukunft des Clubs ging, rechnete Kind erst einmal schonungslos und wortgewaltig ab. Dietrich Mohaupt ist unser Länderkorrespondent in Niedersachsen. Er hat die Mitgliederversammlung heute unter großen Auflagen mitverfolgen dürfen. Herr Mohaupt, was hatte denn Martin Kind zunächst mal zu sagen?
Also ja, Abrechnung, das unter diesem Stichwort kann man das wohl am allerbesten benennen, was da von Martin Kind heute gesagt wurde. Er hat also eine positive Gesamtbilanz seiner Jahre als Präsident bei Hannover 96 gezogen. Er hat eindringlich gemahnt, das sogenannte hannoversche Modell, also dieses Zwei-Säulen-Modell, den leistungsorientierten Profibereich auf der einen Seite und den breiten sportorientierten Bereich, Amateursportbereich auf der anderen Seite, dieses Nebeneinander, was auf der Basis eines Grundlagenvertrages existiert, dass man das möglichst doch nicht in Gefahr bringen möge. Und das hat er so ein bisschen in Gefahr gesehen durch die Diskussion, die es in der letzten Zeit gegeben hat. Er hat mit seiner Opposition abgerechnet, er hat denen Niveaulosigkeit vorgeworfen, weil es teilweise natürlich auch immer wieder mit persönlichen Angriffen auf ihn verbunden war, was da von der Opposition kam. Das mal so ein bisschen zur Beschreibung. Also das war so ein bisschen wirklich die Generalabrechnung nach 20 Jahren oder weit über 20 Jahren von Martin Kind.
Wie beantwortet er selbst denn die Frage nach der Verantwortung für dieses Dilemma?
Also da nimmt er in erster Linie natürlich die seine Kritiker in die Pflicht. Da sieht er die Verantwortung. Er sagt, dass er auch nicht unbedingt immer alles richtig gemacht habe. Da könne man ihm sicherlich auch mal, gerade was in Sachen Kommunikation, Schwächen hat er da eingeräumt. Aber ansonsten sieht er natürlich die Hauptprobleme bei der sogenannten Opposition, bei der vereinsinternen Opposition, die immer wieder den Verein durch Streitigkeiten lahmgelegt hat und in überflüssige Rechtsstreitigkeiten auch verwickelt hat. Deshalb und nur deshalb sei man in dieser Situation überhaupt.
Kind geht jetzt, räumt seinen Posten, will aber Macht behalten. Dagegen stemmt sich die Opposition, die IG Pro Verein 1896. Sie will den nächsten Schritt der Kommerzialisierung noch abwenden. Welche Argumente haben sich denn heute durchgesetzt?
Es haben sich genau diese Argumente der Opposition durchgesetzt. Und zwar, man muss das wirklich so sagen, erdrutschartig. Das ist also mit Zahlen belegt worden. Die Mitglieder haben da ganz klar den neuen Aufsichtsrat gewählt. 5 Personen waren zu wählen. Es hat von jeder der beiden Seiten 5 Kandidaten gegeben. Und alle 5 Kandidaten der Opposition haben sich mit ganz, ganz deutlichem Vorsprung durchgesetzt. Das ist also im Zweidrittelstimmenbereich sogar teilweise darüber gewesen. Damit ist natürlich ganz eindeutig jetzt die Situation so, dass der nächste Vorstandsvorsitzende, der auf Martin Kind folgen wird, einer sein wird, der ganz klar die Linie auch dieser Opposition weiterführen wird oder beziehungsweise jetzt erst einmal etablieren wird. Also es wird eine regelrechte, nicht nur personelle, sondern auch eine inhaltliche Ablösung an der Spitze von Hannover 96 geben.
Inhaltliche Ablösung, das betrifft auch die Investorenregel 50+1, für die Kind da ja eine Ausnahmegenehmigung beantragt hatte?
Das wird darauf hinauslaufen. Diese Vereinsopposition ist ganz klar ausgesprochener Gegner dieser 50+1-Regelung. Nun ist das Ganze in einem Schiedsverfahren vor der DFL gerade anhängig. Da halten sich alle eben so ein bisschen zurück. Martin Kind hat das ja offiziell als Vereinspräsident noch beantragt, diese Ausnahmeregelung. Da hat es ja erst ein Abwinken gegeben. Inzwischen wird halt anders schon wieder ein bisschen anders darüber verhandelt, aber noch ist da nichts entschieden. Da muss jetzt natürlich der neue Vorstand, wenn er denn in Amt und Würden ist, sich positionieren zu und dann auch wirklich aktiv werden. Wie das aussehen wird, aussehen soll, das muss man dann wirklich erst noch abwarten, weil da gibt es tatsächlich rechtliche Rahmenbedingungen, die auch noch vorher zu klären sind.
Die Stimmung ist merklich aufgeheizt. Das haben Sie selbst auch zu spüren bekommen durch die strengen Auflagen für Ihre Berichterstattung heute. So wurde beispielsweise untersagt, Mitglieder von Hannover 96 zu interviewen. Woher rührt diese Vorsicht? Was gibt es zu verbergen?
Ja, es ist eine Empfindlichkeit, die in der letzten Zeit natürlich mit näher kommender Mitgliederversammlung in den letzten Wochen immer schärfer geworden ist. Man wollte einfach vermeiden, diesen Unmut, der sich ja immer wieder herauskristallisiert hat, diesen Unmut nicht noch von den Medien so sauber einfangen zu lassen, dass man womöglich in einer Mitgliederversammlung offenen Unmutsäußerungen gegen Kind in irgendeiner Form noch eine Plattform bietet, in den Medien das auch noch dann quasi überträgt. Man wollte da Ruhe haben. Man wollte auf jeden Fall Bilder vermeiden und auch Töne vermeiden, wie sie ja zuletzt bei der Mitgliederversammlung auch von Bayern München gegeben hatte, wo Mitglieder massiv während der Versammlung Uli Hoeneß angegangen sind. Solche Dinge wollte man einfach nicht in den Medien hören. Deshalb hatten wir recht rigide Arbeitsbedingungen hier. Das gipfelt jetzt darin, dass ich hier draußen vor der Halle inzwischen stehe. Die ist inzwischen leer, weil die Mitgliederversammlung ist beendet. Aber ich stehe jetzt hier draußen ziemlich alleine auf einem Parkplatz und muss zusehen, wie ich hier meine Papiere beisammen halte. Aber das ist so ein bisschen Teil dieser ganzen Sache gewesen, dass man wirklich immer wieder gesagt hat, Martin Kind, das ist Vorstandsdiktatur einer Person bei Hannover 96. Das war die Kritik der vereinsinternen Opposition. Und diese Kritik richtete sich eben auch immer dagegen, wie mit Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit umgegangen wurde. Das war nämlich schon immer, sagen wir mal so, nicht gerade das Steckenpferd von Martin Kind.
Schildert Dietrich Mohaupt live aus Hannover, wo die Mitglieder des Bundesliga-Clubs sich heute versammelten und einen Machtwechsel feierten. Danke. Ein Bollwerk gegen Rechtsradikalismus soll der Chemnitzer FC laut Gesellschaftervertrag sein. Doch die Realität sah zuletzt in der Regionalliga anders aus. Vor dem Spiel am 9. März gegen Alt-Glienicke hatte es der Verein ja zugelassen, dass des gestorbenen Rechtsextremisten Thomas Haller gedacht wurde und Stürmer Daniel Frahn ein T-Shirt mit Support Your Local Hools zeigte. Der Verein entließ nach diesem Skandal und heftiger Kritik einige Mitarbeiter. Für das Spiel heute gegen Bodissa Bautzen wünschte sich DFB-Vizepräsident Rainer Koch, dass sich der Club klar gegen Rassismus positioniere. Per von der Wühlbecke war im Stadion und ihn habe ich gefragt, ob der Chemnitzer FC dieser Aufforderung angemessen nachgekommen ist oder nicht.
Ja, also er ist dieser Aufforderung tatsächlich nachgekommen. Ich möchte so ein bisschen vielleicht den Schwerpunkt auf das Wort Aufforderung legen. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Verein vielleicht auch vorher schon Möglichkeiten gehabt hätte, sich deutlicher zu positionieren. Jetzt haben sie eben gewartet bis zum nächsten Heimspiel. Da wurden dann tatsächlich T-Shirts verschenkt. Da stand dann drauf Toleranz, Weltoffenheit, Fairness. Ohnehin seit den Vorkommnissen Ende August letzten Jahres in Chemnitz gibt es schon diverse Banner im Stadion, zum Beispiel Gewalt gegen demokratische gewählte Politiker ist Gewalt gegen uns alle, steht da wirklich? Oder Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat und auch auf der Bande, die sind ja heutzutage alle elektronisch, diese Banden, da wurden also auch ähnliche Sprüche abgebildet. Also man hat da schon einiges getan und vielleicht das Plakativste, was auch ein schönes Fotomotiv war, die beiden Mannschaften, also Heimmannschaft aus Chemnitz und die Gästemannschaft aus Bautzen, die haben dann zusammen ein Plakat hochgehalten und da dann auch gemeinsam für demokratische Grundwerte, Fairplay und Toleranz geworben. Also es wurde viel mit bedeutungsschwangeren Worten agiert heute in Chemnitz.
Dementsprechend war der DFB-Vizepräsident Rainer Koch dann auch damit zufrieden, was er dann selbst auch im Stadion gesehen hat?
Der Herr Koch ist tatsächlich angereist aus München, wollte damit auch ein Signal setzen. Und wir können ja mal hören, was er dazu sagt.
Ich fand es jetzt einfach ganz, ganz wichtig, dass diese positiven Signale von der Mannschaft bei Spielbeginn gesetzt worden sind. Übrigens nicht nur die Mannschaft, sondern beide Mannschaften. Auch die Spieler von Bodissa Bautzen haben ja mitgeholfen, ein klares Signal zu setzen. Ich habe in dem Moment keinerlei Pfiffe wahrgenommen, sondern es ist unterstützt worden von den Zuschauern. Und das muss ich jetzt über die nächsten Wochen und Monate hinaus einfach fortsetzen. Dann ist Chemnitz auch willkommen in der dritten Liga.
Spannend wird natürlich, ob der Chemnitzer FC die dritte Liga überhaupt finanziell stemmen kann. Sportlich sieht es ja sehr gut aus, ein unangefochtener Tabellenführer. Aber es sind schon zwei der großen Sponsoren abgesprungen wegen diesem Skandal um die Trauerfeier vor 14 Tagen. Und insofern ist die finanzielle Situation des Vereins alles andere als rosig. Er ist ja nach wie vor auch im Insolvenzverfahren.
Wie gehen denn die Spieler, wie geht generell die Mannschaft mit diesem Thema um? Die hat ja tatsächlich auch in den letzten zwei Wochen doch einige Anfeindungen sich anhören lassen müssen.
Ja, also die Mannschaft hat einen offenen Brief verfasst und auch das meiner Meinung nach ein bisschen spät, hätte man vielleicht auch früher machen können, aber haben eben geschrieben, dass viele gar nicht aus Chemnitz kommen, viele haben sogar einen Migrationshintergrund und dass sie auch aus ihrem persönlichen Umfeld da gefragt worden sind, was macht ihr denn da in diesem Nazi-Verein, was ist denn da los, und dagegen wollte man sich also verwahren und hat auch gesagt, dass man sich in Chemnitz wohlfühlt und die Stadt eben auch nicht als braune Stadt erlebt und eben auch da wieder die großen Worte Weltoffenheit und Toleranz, und Chemnitz soll nicht braun sein und der Verein hat ja nun wirklich auch eine tolle Vereinsfarbe, Himmelblau, und darauf wurde nochmal abgehoben. Also da haben die Spieler sich schon positioniert, und ansonsten habe ich schon so den Eindruck, dass den Spielern das auch ein bisschen nahe gegangen ist, weil sie haben ja schließlich auch die letzten beiden Spiele verloren. Das gab es noch gar nicht in dieser Saison. Heute aber gewonnen mit 1:0, und auch da eine kleine Anekdote vielleicht. Daniel Frahn, das ist der Mann, der das T-Shirt nach dem Tor damals hochgehalten hat, wo der nette Spruch drauf stand: Support your local hools, also unterstütze deine heimischen Hooligans. Dafür ist er vom Nordostdeutschen Fußballverband gesperrt worden, muss auch 3.000 Euro Strafe zahlen, und interessanterweise hat er 2 Spiele Sperre auf Bewährung bekommen. Deswegen durfte er heute schon spielen und hat dann gleich das entscheidende Tor geschossen und wurde dann auch von der aktiven Fanszene als Fußballgott gefeiert.
Haben Sie den Eindruck, dass die Aktionen und Parolen, die Sie da heute gesehen und gehört haben, durchaus nachhaltig sein könnten oder jetzt doch aus dem Druck heraus nur entstanden sind, weil eben genauer nach Chemnitz geschaut wird?
Ja, also die Nachhaltigkeit ist natürlich ein großes Problem, weil das, was da in Chemnitz passiert rund um diesen Verein und auch die rechtsradikalen Strukturen, die es da wohl gibt, das habe ich mir von mehreren Seiten wirklich versichern lassen. Das liegt auch daran, dass der Verein tatsächlich schlingert und führungslos ist und die Ansprechpartner teilweise im halbjährlichen Rhythmus wechseln. Jetzt ist die Leiterin des Fanprojekts auch noch gerade vielleicht zurückgetreten oder hat zumindest einen anderen Job angenommen. Also da fehlt ein bisschen der Ansprechpartner, da fehlt die Führung, da fehlt auch irgendjemand, der einwirken kann auf die Fanszene. Und insofern habe ich so ein bisschen meine Bedenken, ob das langfristig klappt. Aber das ist eigentlich genau der Wunsch, den auch der DFB-Vizepräsident Rainer Koch formuliert hat.
Ich finde es eben wichtig, deutlich zu machen, dass die überragende Mehrheit der Männer und Frauen in diesem Land, und es ist ganz sicher auch in Chemnitz so, eben damit nichts zu tun haben will. Man hat es ja heute auch bei Spielbeginn ziemlich deutlich sehen können, indem eben diejenigen, die nicht einverstanden sind mit diesem Kurs, den auch die Vereinsführung und Herr Simon jetzt gefahren haben, die damit nicht einverstanden waren, die waren am Anfang nicht da. Und wenn ich es richtig beobachtet habe, war das doch ein ganz, ganz kleiner Teil der gesamten Zuschauer in diesem Stadion. Und die große Mehrheit, die schweigende Mehrheit, muss eben jetzt auch Flagge zeigen und mithelfen, deutlich zu machen, dass sie für ein weltoffenes Chemnitz steht und dass sie mit dieser Form von Intoleranz und Rassismus nichts zu tun haben will.
Herr Vorder-Wühlbecke, Sie haben gerade von einer gewissen Führungslosigkeit in Chemnitz gesprochen. Ist das möglicherweise auch mit ein Grund dafür, warum diese rechtsextremen Einflüsse in Chemnitz immer etwas unter dem Radar geblieben sind?
Also ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Klar ist natürlich, dass der Verein viele Krisen durchlebt hat, die Insolvenz, Abstiege. Und natürlich ist das ein Fußballverein, ein professioneller Fußballverein. Da geht es erstmal um den sportlichen Erfolg. Der steht natürlich dann auch ganz weit oben. Da wird dann auch alles noch verbliebene Geld investiert. Fanarbeit fällt dann vielleicht ein bisschen hinten runter. Man darf auch nicht vergessen, wir befinden uns in der Regionalliga Nordost. Das ist die vierthöchste deutsche Spielklasse. Da gibt es also auch keinen professionellen Fanbetreuer. Die Frau, die das gemacht hat, hat das fast ehrenamtlich gemacht. Und insofern fehlen da natürlich die Strukturen und vielleicht auch, ich will das nicht böse formulieren, aber auch das Interesse, sich mit den Fans auseinanderzusetzen. Und man muss auch sagen, dass die Chemnitzer Fans sich ja nicht wirklich als Wiederholungstäter ins Rampenlicht geschoben haben. Also sie waren gerade in dem neuen Stadion, seit es das gibt, relativ friedlich. Und die Vorfälle, die es gab, die liegen teilweise schon ein bisschen weiter zurück. Gegen Türkspor wurde da mal gespielt, da haben sich die Hooligans deutlich zu Wort gemeldet. Wenn man gegen, sag ich mal, Vereine wie Babelsberg 03 spielt, die so also eine klar linke Fanszene haben, da gibt es dann auch mal punktuell Aktionen. Aber insgesamt hat es die Fanszene vielleicht auch verstanden, bewusst oder unbewusst, da nie für einen großen Eklat zu sorgen. Und dann muss man natürlich auch sagen, gibt es hier in Ostdeutschland noch ganz andere Vereine, die ein Skandalpotenzial haben. Und da ist dann vielleicht Chemnitz tatsächlich unterm Radar geblieben.
Per Vorder-Wühlbecke hat sich heute beim Chemnitzer FC umgeschaut, ob der Verein sich klar gegen Rassismus positionieren konnte. Fazit: Er hat es versucht, bis zum bejubelten Siegtreffer des sanktionierten Stürmers Frahn. Knapp zwei Wochen nach ihrem WM-Titel schafft es Biathletin Denise Herrmann beim Weltcupfinale in Oslo wieder auf das Podest. In Norwegen muss sich die 30-jährige Sächsin nur einer Olympiasiegerin geschlagen geben. Mehr von Philipp Weißkirch.
Die Biathlon-Saison ist fast vorbei und Denise Herrmann müsste eigentlich sehr traurig darüber sein. Denn zum Abschluss des Winters läuft es weiter super für die 30-Jährige. Nach dem WM-Gold im Verfolger vor kurzem in Östersund landete Herrmann jetzt in Oslo auf dem zweiten Rang.
Ja, ich habe noch nie so viel Restenergie eigentlich Ende der Saison gehabt. Bin natürlich ein bisschen mit einem Defizit eingestiegen, aber ja, es macht richtig Spaß und es freut mich, dass es heute so gut geklappt hat. War im Schießstand wieder nicht so leicht. Aber war echt super.
Der souveräne Sieg ging an die Slowakin Anastasia Kuzmina. Bei den Männern gewann Johannes Thingnes Bø. Es war schon der 15. Sieg für den Norweger in dieser Saison. Rekord. An Pfeiffer gelang mit einem Fehler der Sprung aufs Treppchen. Er war damit bester Deutscher. Auf den letzten Metern setzte er sich gegen den Österreicher Felix Leitner durch.
Da hieß es für mich nur irgendwie hinterherkommen. Und da habe ich wirklich schon zu tun gehabt. Und zum Schluss, ja, durch den ganzen Wind lohnt es sich auch nicht, sehr früh vorbeizugehen. Deswegen wollte ich es dann am letzten Anstieg machen und es ist mir auch gelungen. Bin ich sehr zufrieden und ja, am Ende nochmal ein Podestplatz ist immer schön.
Morgen stehen zum Weltcupfinale am Holmenkollen noch die Massenstarts an.
Noch ein Podestplatz für Weltcupsieger Markus Eisenbichler in Planitza beim Weltcupfinale der Skiflieger und ein Doppelerfolg für die deutschen Skispringerinnen in Russland. Beides fasst Martin Thiel zusammen.
Die deutschen Skisprungfrauen sind zum Saisonfinale in bestechender Form. Den schwierigen Windbedingungen im russischen Tschaikowski zum Trotz, der Wettkampf musste mehrfach verschoben werden, führte Katharina Althaus mit einem Sprung über 95 Meter nach dem ersten Durchgang, hauchdünn vor Teamkameradin Juliane Seifert. Die konterte aber mit 97 Metern im zweiten Durchgang und flog damit zum Sieg vor Katharina Althaus, die wieder 95 Meter weit sprang. Dritte wurde die Japanerin Sara Takanashi, siebte die Dominatorin des Winters Maren Lündby, die als Gesamtweltcup-Siegerin bereits feststand. Auf Platz 2 und 3 folgen Althaus und Seifert. Bereits am Vormittag flogen die Männer in Planitza. Ein Superflug von Markus Eisenbichler reichte aber nicht aus, um das deutsche Team zum Sieg im Teamfliegen zu führen. Mit sagenhaften 246 Metern zeigte der Weltmeister, was er drauf hat, und forderte die führenden Polen heraus. Das Quartett Karl Geiger, Konstantin Schmid, Richard Freitag und eben Markus Eisenbichler wurde aber sehr guter Zweiter hinter den extrem starken Polen und vor den Gastgebern aus Slowenien.
291 Kilometer, 175 Fahrer aus 25 Teams und am Ende gibt es nur einen Sieger. Mailand-Sanremo ist das Traditionsradrennen, das am unvorhersehbarsten ist. Wer es heute für sich entschieden hat, sagt Stefan Hauch.
Einen Tag nach dem Sieg von Pascal Ackermann beim belgischen Klassiker Predine-Coxeide gab es in Italien beim Traditionsrennen Mailand-Sanremo keinen deutschen Sieger. Nach 291 Kilometern fuhr Julien Alaphilippe auf der Via Roma als erster über den Zielstrich. Für den 25-jährigen Franzosen aus dem derzeit stärksten Profiteam Quickstep war es ein Sieg mit Ansage. Alaphilippe stand ganz oben auf der Favoritenliste. Im Sprint auf der Zielgeraden kam der Belgier Oliver Nasen auf Platz 2, Dritter Michal Kwiatkowski. John Degenkolb, der Sieger von 2015, war bis wenige Kilometer vor dem Finale in der Spitzengruppe mit dabei, hatte dann bei der Abfahrt technische Probleme und verfehlte damit eine Top-10-Platzierung. Die Entscheidung bei diesem längsten Klassiker fiel bei der Abfahrt vom letzten Anstieg des Rennens. Eine zehnköpfige Spitzengruppe konnte sich dort absetzen. Darin der spätere Sieger Alaphilippe, der auf den letzten 200 Metern das richtige Gefühl für einen erfolgreichen Sprint hatte. Es war der 14. Sieg eines Franzosen beim Radklassiker in Italien.
Im letzten Jahr hatte John Degenkolb ja noch gewonnen. Jetzt das Pech mit der Kette. Entsprechend groß ist sein Frust.
Schon echt eine herbe Enttäuschung. Wenn man sich den ganzen Winter irgendwie darauf vorbereitet, auf diesen Tag hier, und dann auch am Ende sich jetzt nichts vorzuwerfen hat, dann ist es natürlich umso frustrierender und ärgerlicher, wenn man dann durch sowas irgendwie ausgebremst wird.
Sagt John Degenkolb hier im Deutschlandfunk. Mailand-Sanremo, dieses Rennen ist oft eine Wundertüte. Sprinter können es im Massensprint gewinnen, Klassikerspezialisten aus einer kleinen Gruppe heraus triumphieren. Selbst Rundfahrtsieger sah man schon am letzten Hügel dem Poggio attackieren und den Sieg einfahren. Im letzten Jahr machte es ja beispielsweise der frühere Toursieger Vincenzo Nibali so. Beim Team UAE rückte jetzt der frühere Sanremo-Sieger Alexander Christoph in die zweite Reihe. Er soll künftig Jungstar Fernando Gaviria zum Sieg lotsen. Tom Ostroff erklärt die neue Radsport-Mathematik dahinter.
Der Rennstall Vereinigte Arabische Emirate, Geldgeber ist die Ölmonarchie am Persischen Golf, hat gleich zwei Profis mit diesen Eigenschaften. Der eine, der Norweger Alexander Kristoff, hat die Classicissima bereits 2014 gewonnen. Kapitän ist er dennoch nicht, sondern nur Anfahrer.
Ja, schon bei der Emirate-Tour war ich nur der Zweitschnellste und leistete Helferdienste. Das ist eine neue Sache für mich. Aber wenn jemand schneller ist, ist das eben so.
Fügt sich der Norweger in sein Schicksal. Denn schneller als er ist sein kolumbianischer Teamkollege Fernando Gaviria.
Für mich ist Fernando Gaviria der Beste der Welt,
sagte kurz und trocken Matzkin Fernandes. Der Spanier ist General Manager im arabischen Rennstall. Er holte Gaviria, damit dieser siegt. Zu Fernandes Aufgaben gehört es auch, den früheren Nummer 1 Sprinter im Team zu besänftigen. Mit schönen Worten zum Beispiel.
Nein, Christoph ist nicht die Nummer 2. Er ist ein sehr wichtiger Rennfahrer für uns. Wir müssen eins klar machen. Wenn wir für beide gleichzeitig arbeiten, werden sie am Ende vielleicht Zweiter und Vierter. Wir müssen uns aber einig sein als Mannschaft, damit am Ende die Vereinigten Emirate gewinnen.
Die neue Radsportmathematik noch einmal zusammengefasst. Gaviria ist die Nummer 1 der Welt. Christoph ist langsamer, aber dennoch nicht die Nummer 2.
In seinem ersten Jahr hätte er Mailand, Sanremo schon gewinnen können, wenn er da nicht gestürzt wäre. Er war zumindest mittendrin im Kampf um den Sieg.
Erinnert Fernandes. Das war 2016. Im Jahr darauf wurde Gaviria Fünfter. Im Sprint der Verfolgergruppe übrigens geschlagen von seinem jetzigen Helfer Christoph. Im letzten Jahr war er nicht dabei. Jetzt ist er Favorit. Hat er sich die Strecke vorher noch einmal intensiv angeguckt?
What? Wie bitte?
Fragt Gaviria erstaunt zurück und erklärt dann:
Ich habe einfach nicht die Zeit dafür, da hinzufahren und nach Hause zurückzukehren. Da ist es besser, es nicht zu sehen.
Ganz schön übermütig klingt das. Seine Erfolge geben Gaviria aber recht. Ohne spezifisches Bahntraining wurde er bereits zweimal Weltmeister auf dem Oval. Jetzt verzichtet er auf Erkundungsfahrten beim längsten Klassikerrennen. Warum auch nicht? Einen der besten Sanremo-Kenner hat er schließlich als Anfahrer. 7-mal bestritt Alexander Christoph den Klassiker. Einmal gewann er, einmal wurde er Zweiter. 5 weitere Male landete er in den Top 10. Jetzt spielt er Navigator für den Mann mit den allerschnellsten Beinen. Und er behauptet, dabei seinen Frieden gefunden zu haben.
So ist das Leben. Wenn du nicht der Beste bist, musst du versuchen, besser zu werden. Und jetzt versuche ich, das Beste zu leisten, damit das Team gewinnen kann.
Eine Demutsübung für den erhofften Erfolg des Rennstalls. Auch das ist Radsport.
Ja, Rollenspiele beim Klassiker Mailand-Sanremo, aufgezeigt von Tom Ustroff. Die Eröffnungsfeier bei Olympischen Spielen, das ist das Highlight, besonders für die vielen kleinen Nationen, die mit dem Medaillenkampf bei den eigentlichen Wettbewerben nichts zu tun haben. An den letzten Sommerspielen in Rio 2016 nahm eine Rekordzahl von 207 Nationen teil und möglicherweise gesellt sich schon bald ein weiterer Name dazu, der bisher eher selten mit Sport in Verbindung gebracht wurde. Der Vatikan. Genau. Vatikanstadt, der in Rom gelegene Stadtstaat, Sitz des Papstes. Auch dort ist der Traum groß, diese Worte einmal live mit allen anderen Teilnehmernationen beim Einzug ins Olympiastadion zu hören.
Please welcome the athletes of the Games of the 31st Olympiad. Federated States of Micronesia.
Djibouti. Aruba.
Das olympische Motto, dabei sein ist alles. Bei der Eröffnungsfeier wird es durch die kleinen Länder zum Leben erweckt. Und vielleicht reiht sich beim Einmarsch der Athleten bald auch der Vatikan ein, zwischen Vanuatu und Venezuela.
Was die Olympischen Spiele angeht, ist es ein Traum von uns, einmal die vatikanische Fahne bei der Eröffnungsfeier ins Stadion zu tragen.
Sagt Monsignore Melchior Sanchez de Toca auf einer Pressekonferenz vor 2 Monaten. Er ist Präsident des ersten Sportvereins im Vatikan, dem neu gegründeten Leichtathletikverein Atletica Vaticana. Der Verein besteht aus rund 60 Mitarbeitern des Kirchenstaats, allesamt passionierte Läufer. Sie wollen den Vatikan bei Marathons in ganz Italien vertreten. Die Gespräche über eine Aufnahme in den Internationalen Leichtathletikverband laufen bereits. Und das soll nur der erste Schritt sein.
Ich habe damals gesagt, es ist ein Traum. Ein Traum, den ich damals für wenig realistisch angesehen habe. Allerdings muss ich meine Meinung ändern, denn in den 2 Monaten gab es eine unglaubliche Entwicklung. Wir befinden uns momentan im Prozess mit dem IOC und dem Europäischen Olympischen Komitee. Der Traum scheint nun näher zu sein. Es ist allerdings immer noch ein entferntes Ziel, nur dass es realistischer geworden ist.
Was den Vatikan noch zurückhält, ist die Olympische Charta. Sie ist das Regelwerk des Internationalen Olympischen Komitees. In ihr ist festgeschrieben, wer zu den Spielen darf und wer nicht. Die Regeln 27 und 28 beschäftigen sich alleine mit den nationalen Olympischen Komitees. Das Bestehen eines solchen NOKs ist Voraussetzung, um vom IOC aufgenommen zu werden, sagt Pressesprecher Christian Klaue.
Um ein nationales Olympisches Komitee zu gründen, müssen 5 nationale Verbände existieren, die aktive Mitglieder ihrer internationalen Verbände sind. Dies ist alles im Vatikan derzeit nicht der Fall. Und demzufolge ist aktuell auch keine Olympiateilnahme möglich, weil es aktuell eben deshalb auch kein nationales Olympisches Komitee gibt.
Bei einer Größe von wenigen 100 Staatsbürgern könnte das durchaus schwierig werden. Deshalb spricht Melchior Sanchez de Toca von Ausnahmen, die das IOC im Falle eines Starts einer vatikanischen Mannschaft machen müsste. Und nicht nur beim NOK müsste das IOC ein Auge zudrücken, meint der Verbandspräsident.
Das Problem ist, dass es 2 Institutionen gibt. Der Heilige Stuhl ist Gegenstand des Völkerrechts. Der Vatikanstaat wurde nur gegründet, um dem Heiligen Stuhl volle Unabhängigkeit zu gewähren und ihn zu unterstützen. Dementsprechend ist der Vatikan auch kein UN-Mitglied, sondern nur der Heilige Stuhl.
Ein Staat muss nach Olympischer Charta aber von einer internationalen Gemeinschaft anerkannt sein, um starten zu dürfen. Wann das der Fall ist, findet sich in der Charta allerdings nicht. Dazu kommt, ein nationales Komitee muss völlig autonom von jeglichen politischen oder religiösen Einflüssen agieren.
Und daran könnte man dann ja nicht nur bei der geringen Größe, sondern auch bei den Verzahnungen Zweifel haben.
Mein Sportrechtsprofessor Martin Nolte. Um die vatikanische Staatsbürgerschaft zu erlangen, bedarf es nämlich einer objektiven Verbindung zur katholischen Kirche. Ein Großteil der Staatsbürger arbeitet für den Heiligen Stuhl. Und auch Athleten benötigen eine Staatsbürgerschaft. Der religiöse Hintergrund darf aber beim Nominierungsverfahren nach IOC-Charta keine Rolle spielen. Die Lösung? Eine temporäre Staatsbürgerschaft, sagt Melchior Sanchez de Toca.
Es kann eine Staatsbürgerschaft für einen limitierten Zeitraum gewährt werden. Und das jederzeit für Menschen, die für den Vatikan bzw. den Heiligen Stuhl arbeiten.
Athleten als Angestellte des Vatikans? Das wäre wohl die einzige Lösungsmöglichkeit. Und wie sieht es mit dem Verbot von Demonstrationen oder religiöser Propaganda an olympischen Sportstätten aus? Kein Problem, mein Sportrechtsexperte Martin Nolte.
Wenn die Sportler nicht demonstrieren oder keine religiöse Propaganda betreiben, sondern beispielsweise dann auch nur ein Kreuz tragen würden als Bekenntnis zu einer bestimmten Glaubenszugehörigkeit.
Vereinspräsident Sanchez de Toca stellt jetzt schon einmal klar.
Wir wollen da nicht hin, um Leute zu bekehren, sondern nur, um den Sport auszuüben. Und wir wollen die Botschaft des Friedens und der Einheit bestärken. Die olympischen Werte, das ist es, was wir erreichen wollen.
Die sportliche Leistung ist zweitrangig. Dennoch wäre eine Teilnahme des Vatikans gerade in den krisengebeutelten Zeiten von IOC und Kirchenstaat Balsam auf die geschundene Seele. Das sieht auch Martin Nolte so.
Ich glaube, dass die Zugehörigkeit des Vatikans zum IOC einen erheblichen symbolischen Wert hätte. Und die Herausforderungen, die es aktuell in der Kirche gibt, sind ja bisweilen auch vergleichbar mit denen im organisierten Sport. Denken Sie nur an die aktuelle Diskussion über sexuelle Übergriffe innerhalb dieser Systeme. Sodass ich mir aber unabhängig jetzt, wer mehr gewinnt, eine Win-Win-Situation vorstellen kann.
Und deshalb hält es der Sportrechtsexperte auch für wahrscheinlich,
dass schon auch bei den nächsten oder übernächsten Olympischen Spielen wir eine vatikanische Mannschaft sehen werden.
Der Traum von Vereinspräsident Sanchez de Toca. Er würde dann schneller Realität werden als gedacht.
Vatikan statt im IOC oder Religion als Staatsraison, das war der Beitrag von Raphael Späth, der auch bei uns im Netz zu finden ist unter deutschlandfunk.de/sport. 8 Tage nach dem Massaker von Christchurch, bei dem 50 Menschen von einem Rechtsextremisten in 2 Moscheen der neuseeländischen Stadt erschossen worden waren, hat die Al-Nur-Moschee wieder eröffnet. Unter den Gebetsgästen war auch der jordanische Kronprinz Hassan bin Talal, der ausdrücklich Neuseelands Premierministerin Ardern für ihre Solidarität mit den Muslimen und ihre klare Absage an Gewalt, Terror und Rassismus lobte. Auch das Rugby-Team der Canterbury Crusaders möchte ein Zeichen gegen Terror setzen, diskutiert derzeit sogar eine Namensänderung des Traditionsvereins. So unpassend erscheint in diesen Tagen der Zusatz Crusaders, also Kreuzritter. Andreas Stummer berichtet.
Ein Heimspiel der Canterbury Crusaders ist nicht einfach nur eine Rugby-Begegnung. Es ist auch ein Spektakel. Ein paar Minuten vor Spielbeginn schießen meterhohe Flammen aus Fackeln am Stadionrand. Bombastische Musik schwillt an. Ein halbes Dutzend Tempelritter reitet in Helmen, Kettenhemden und Waffenrock in die Arena und umrundet hoch zu Pferd und mit gezückten Schwertern das Feld. Die Fans jubeln, schwenken Fahnen in den Clubfarben rot-schwarz, Kinder winken mit Schaumstoffschwertern. Schon vor dem Anpfiff zeigen die Crusaders, wer Herr im Haus ist, und der Erfolg gibt ihnen recht. In den letzten 22 Jahren der internationalen Super Rugby Liga haben sie 9-mal den Titel geholt, öfter als jede andere Mannschaft. Die Crusaders sind das sportliche Aushängeschild von Christchurch. Doch nach dem Massenmord von 50 Muslimen durch einen weißen Rechtsextremisten in 2 Moscheen der Stadt fragen sich die Einheimischen, ob ihr Team weiter die Crusaders, übersetzt die Kreuzritter, heißen soll.
I actually do agree that it is time to change the name. I mean, I've always sort of somewhat cringed at the whole thing and then the horses running around.
Ich bin dafür, den Clubnamen zu ändern, sagt ein Mann in Christchurch. Mir waren der Name und die Show vor dem Spiel schon immer ein wenig peinlich. Ein anderer meint, ich kenne die Geschichte der Kreuzzüge. Der Name passt nicht für ein Rugby-Team und nach allem, was passiert ist, sollten wir ihn ändern.
It seemed an odd name, and given the circumstances now, I think a very wise move on the behalf of the rugby union would be to change that name.
Die Kreuzzüge sind finsterstes Mittelalter, von der lateinischen Kirche sanktionierte, religiös motivierte Feldzüge gegen muslimische Staaten im Nahen Osten mit Millionen Opfern. Kreuzzüge sind Kreuzzüge und Rugby ist Rugby, philosophiert Chris Anderson, ein Fan der Crusaders, seit er 5 Jahre alt ist. Er ist genauso erschüttert über die Bluttat in den Moscheen von Christchurch, aber er findet, man sollte die Kirche im Dorf lassen.
I never heard my entire life anybody complain about the team being called the Crusaders. It's never come up before.
Ich habe noch nie gehört, dass sich jemand über den Namen beschwert hätte. Ganz Neuseeland schämt sich über das, was in Christchurch passiert ist. Aber das ist eine Überreaktion. Es wird etwas zu einem Problem gemacht, das keines ist. Ich will den Namen beibehalten.
They've been too reactive. They're finding a problem which isn't there, and I would be looking to leave it the same.
Als die Crusaders vor 26 Jahren gegründet wurden, sollten sie eigentlich Plainsmen heißen, die Flachländer, benannt nach der Canterbury-Ebene, in der die Stadt Christchurch liegt. Doch für ein Team, das aggressiv und körperbetont spielte, das ein modernes, offensives Rugby prägte, schien Crusaders ein passender Name. Denn das Einzige, das sie eroberten, waren die Herzen von Rugby-Fans weltweit. Die Crusaders sind ein Markenzeichen, der Clubname Millionen wert. Doch nach der Bluttat vor 8 Tagen in Christchurch sind sich Neuseelands Sportminister, die Spieler und die Vereinsführung einig, dass man nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen kann. Wir müssen unser Image und auch unseren Namen überdenken, sagt Colin Mansbridge, der Geschäftsführer der Crusaders. Aber alles zu seiner Zeit.
Things out here are very, very raw, so I would say we're in a state of shock.
Wir haben das, was passiert ist, noch nicht verarbeitet. Wir alle sind immer noch in Schock. Es ist schwer derzeit, vernünftig, emotionslos und mit klarem Kopf über unseren Vereinsnamen zu diskutieren. Aber wir haben die Bedenken gehört und wir werden und wollen uns damit auseinandersetzen. Rugby ist nicht nur ein Sport in Neuseeland. Rugby ist Religion, Teil der Kultur. Nach Umfragen sind 7 von 10 Neuseeländern gegen eine Namensänderung. Die Canterbury Crusaders sind das international erfolgreichste Clubteam des Landes. Aber egal, welche Entscheidung der Verein treffen wird. Clubmitglied Maggie Berry ist sicher, dass ganz Christchurch weiter hinter ihrer Mannschaft stehen wird.
Perhaps less of the pageantry and stuff that goes on that marks the start of their games when they come on and their horses and their
Vielleicht wird es in Zukunft keine Show vor dem Spiel mit Pferden, Rittern und gezückten Schwertern mehr geben. Der Verein will sich mit der muslimischen Gemeinde und den Fans in Christchurch austauschen. Ich begrüße das. Aber das alles war kein Thema vor dem Attentat. Ich denke nicht, dass wir uns darüber am Donnerstag vor einer Woche überhaupt unterhalten hätten.
I don't know how much of an issue this was until this event happened. Would we have been having this conversation Thursday last week? I don't think so.
Der Rugby-Traditionsverein Canterbury Crusaders diskutiert nach dem Attentat von Christchurch über eine Namensänderung, Andreas Stummer berichtete. Vor der Exekutivsitzung des Internationalen Olympischen Komitees IOC hat der Amateurboxverband der Welt AIBA die Notbremse gezogen. Der umstrittene Präsident Gafur Rachimov aus Usbekistan ist zurückgetreten, um das IOC milde zu stimmen und die Hoheit über das Boxen bei den Sommerspielen 2020 in Tokio zu behalten. Heinz-Peter Kreuzer informiert.
Mit Mohamed Mustakhsan soll der Präsident des afrikanischen Amateurboxverbandes Interimspräsident des Weltverbandes AIBA werden. Der Marokkaner wurde nach Branchenberichten heute von der AIBA-Exekutive nominiert und soll noch vor der IOC-Exekutivsitzung am Dienstag bestätigt werden. Bei der Versammlung in Lausanne wird unter anderem auch über die olympische Zukunft des Boxens verhandelt. Kämpfe werden in Tokio auf jeden Fall stattfinden. Die Frage ist nur, ob das IOC oder die AIBA dann die Wettbewerbe organisiert. Mustakhsan soll schon am Dienstag die AIBA und ihre Belange in Lausanne vertreten. Das IOC selbst hat Ende 2017 einen Ad-Hoc-Ausschuss einberufen, der wegen zahlreicher Ungereimtheiten das Finanzmanagement, das Kampfrichterwesen, die Dopingproblematik und die Führung des Boxverbandes generell untersucht. Der Bericht des Komitees bildet die Grundlage für die Entscheidung, ob der Boxverband von den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen werden soll. Eine Forderung des IOC war der Rücktritt von Präsident Gafur Rachimov, der laut US-Ermittlungsbehörden enge Kontakte zum organisierten Verbrechen in Usbekistan unterhält. Was der Usbeke bestreitet. AIBA und Rachimov sehen jetzt die Bedingungen erfüllt. Das IOC jedoch erklärte, dass die Untersuchung, die aufgrund von Bedenken bezüglich des Finanzmanagements und der Integrität der Wettbewerbe von AIBA eingeleitet wurde, nicht nur auf Rachimov ausgerichtet war. Außerdem scheint es nur ein zeitweiser Rücktritt zu sein. Über Neuwahlen wurde noch nicht gesprochen. Eine Beschränkung des Interregnums gibt es auch nicht. Und das aktuelle Szenario gab es schon vor den Wahlen im November vergangenen Jahres als Planspiel, um das IOC auszutricksen.
Soweit der Beitrag von Heinz-Peter Kreuzer. Der deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt hat in der Champions League die 12. Viertelfinalteilnahme fest im Blick. Im Achtelfinal-Hinspiel beim weißrussischen Vertreter HC Meschkow-Brest setzte sich der ungeschlagene Bundesliga-Tabellenführer mit 30-28 durch und schuf sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 31. März. Und Handballrekordmeister THW Kiel hat seine weiße Weste im EHF-Cup gewahrt und die Tabellenführung in der Gruppe D ausgebaut. Das Team von Trainer Alfred Gislason gewann auch das 5. Spiel der Gruppenphase gegen den spanischen Vertreter BM Granollers mit 34-28. Die Kieler hatten sich bereits vor 3 Wochen als Gruppensieger für das Final Four Turnier in eigener Halle qualifiziert. Unsere Sendung Sport am Samstag hier im Deutschlandfunk geht damit erst einmal zu Ende. Redaktion, Regie und Technik danken fürs Zuhören. Nachher gibt's ab 22.50 Uhr noch einmal Sport aktuell. Auch dann wieder mit Astrid Ravohl. Bis dahin sind wir im Internet für Sie erreichbar, zum Beispiel auf Twitter unter @dlf_sport. Folgen Sie uns da doch mal. Bis dann.